Jedes Jahr um diese Zeit hat die christliche Gemeinde Everding zum Weihnachtsvortrag ins Everdinger Brauhaus eingeladen. Heuer müssen wir Corona-bedingt auf das Internet ausweichen. Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Erhard Brucker. Ich freue mich darauf, einige Gedanken zum bevorstehenden Weihnachtsfest mit Ihnen und dir teilen zu dürfen. Weihnachten 2020 ist anders. Seit März kämpfen wir mittlerweile gegen die Pandemie, die unser Leben und unseren Alltag grundlegend verändert hat. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass praktisch jeder von uns wirklich jemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Und selbst den besonders hartnäckigen Leugnern, der es offenbar in Oberösterreich, wie die Zahlen zeigen, besonders viele gibt, ist das Verharmlosen mittlerweile vergangen. Vielen lieben Gewohnheiten und Traditionen können wir heuer zu Weihnachten nicht nachgehen. Und die großen Familientreffen mit Jung und Alt an einem Tisch werden vielerorts wohl ausfallen. Es ist nicht verwunderlich, dass so manchem nicht der Sinn nach Weihnachten steht und man sich unter diesen traurigen Umständen die so gern besungene, fröhliche, selige und gnadenbringende Weihnachtszeit so gar nicht vorstellen kann. Andere meinen hingegen, dass uns die Pandemie vielleicht einen ganz neuen Blick auf die weihnachtlichen Geschehnisse ermöglicht. Zumal ja eine Botschaft, die bewusst in die Finsternis hineingesprochen wurde, erst dadurch ihren Glanz erhält. Und zudem ein neues Sich-Kümmern um andere ermöglicht. Kann es sein, dass das vielgewünschte frohe Fest somit unabhängig von den gerade herrschenden Rahmenbedingungen ist und uns seine ganze Tragweite besser zeigt, wenn es rundherum dunkler geworden ist? Machen wir eine gemeinsame Zeitreise ins Palästina des Jahres 7 vor Christus, dem eigentlichen Geburtsjahr Jesu. Die sozialen und politischen Verhältnisse waren katastrophal. Das Land wurde von Herodes, einem Despoten von Roms Gnaden, mit harter Hand regiert. Palästina war, so wie etwa heute Syrien, ein einziger Unruheherd. Blutige Aufstände und Massenhinrichtungen waren an der Tagesordnung. Das Leben der Menschen war hart, die breite Bevölkerung bitterarm und rechtlos. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug damals gerade einmal 29 Jahre. Pandemien und Seuchen rafften regelmäßig Tausende dahin. Trotz dieser allgemeinen Tristesse fand die Geburt Jesu Christi unter noch erbärmlicheren Umständen statt. Seine Mutter, ein blutjunges, einfaches Mädchen vom Land, ledig schwanger, was damals ein Skandal war, der Verlobte namens Josef, ein einfacher Handwerker, dieses hatte damals noch keinen goldenen Boden, aus einer Stadt mit schlechtem Ruf. Der Zeitpunkt der Geburt Jesu, es war circa März, ein ungünstiger, der Ort eine Art Stall mit einer Futterkrippe statt einem ordentlichen Bett in der Herberge. Und schon warteten die von Herodes ausgesandten Schlächter, um beim Kindermord von Bethlehem das Neugeborene mit dem gefährlichen königlichen Anspruch ein für allemal zu eliminieren. Das romantisch verklärte Bild der heiligen Familie im gemütlichen Stall mit Ochs und Esel an der Seite, das sind, um es mit heutigen Worten zu sagen, nichts als Fake News. Das erste Weihnachten war für alle Betroffenen von den äußeren Umständen her erbärmlich und hoffnungslos und lebte allein davon, dass damals in Bethlehem Gott Mensch wurde. Das sollte unsere Angst und Unsicherheit im Zusammenhang mit der unberechenbaren Pandemie, mit der wir so schlecht umgehen können, doch etwas relativieren. Für mich stellt sich die Frage, ob wir nicht schon lange das Gefühl für unsere privilegierte Stellung verloren haben. Nie in der Menschheitsgeschichte war der Wohlstand so groß, die Gesundheitsversorgung so perfekt und der Frieden so dauerhaft wie heute. Wobei das freilich streng genommen nur für schwache 10% der Weltbevölkerung gilt. 90 Jahre früher oder 2000 Kilometer weiter südlich geboren, mein oder dein Leben wäre völlig anders verlaufen. Kann es sein, dass wir durch Corona wieder in einer Art Normalität angekommen sind und in Wirklichkeit viel weniger im Griff haben, als wir uns in den letzten Jahren eingebildet haben? Und dass die Pandemie, so schrecklich sie ist, vielleicht sogar unseren Blick auf das Wesentliche schärft? Die Zeiten waren seitdem oft finster. Wenn man der Bibel glauben darf, gilt das nicht nur für die Lebensumstände der Menschen, sondern auch für deren Herzen. Lassen wir einen der Autoren des Neuen Testaments, Johannes, zu Wort kommen, der es damals so formulierte. In ihm, Jesus, war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis, und diese hat es nicht ergriffen. Er, Jesus, war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und weiter heißt es, er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf, denn die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Gilt dieser biblische Befund tatsächlich nur für die damalige Zeit? Auch wenn wir in der Postmoderne alles zu haben glauben, beziehungsweise alles erreichbar scheint, eine überraschend ausgebrochene Krankheit, zerbrochenes Familienglück, Ungerechtigkeit und Armut, Gewalt und Krieg oder eben ein persönliches Unglück wie der Verlust eines geliebten Menschen und schließlich der unausweichliche Tod. Das alles hängt, oft gut verdrängt, wie ein Schatten über unserem Leben, selbst dann, wenn wir vordergründig eine gewisse Zeit unbeschwert und glücklich sind. Corona hat uns schmerzlich in Erinnerung gerufen, dass alles, was wir uns so wohlig ein- und hergerichtet haben, schneller als vermutet wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen kann. So furchtbar die Pandemie ist, hat sie dennoch das Zeug, wie jede Krise, unser unmäßiges Anspruchsdenken auf ein normales Maß zurückzuschrauben und uns wieder dankbarer zu machen für das viele Gute, das wir haben. Andreas Hochmeier, evangelischer Pfarrer in Wallern, formulierte es im letzten News so: So sehr wir auf einen Impfstoff oder ein Medikament im Kampf gegen Corona hoffen, die Vergänglichkeit und der Tod sind damit nicht überwunden. Letztlich sind wir Menschen immer die gleichen geblieben. Damals wie heute fragen nur wenige ernsthaft nach Gott, machen ihre eigenen Pläne und bestimmen, was sie glauben und wollen und was nicht. Zumindest in Europa scheint Jesus ausgedient zu haben und wird allenfalls noch als Aufputz für Feste wie Weihnachten oder die eigene Hochzeit verwendet. Die anderen Weltreligionen leugnen Jesus entweder ganz oder degradieren ihn wie der Islam zum einfachen Propheten oder wie das Judentum zum bloßen Lehrer. Gerade zu Weihnachten zeigt sich besonders, wie man sich diesen Jesus zurechtgebogen hat. Als liebliches Kind, der offenbar immer Säugling geblieben ist, zumal man am 30-Jährigen mit seinem Anspruch, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, kein wirkliches Interesse mehr zeigt. Ganz ehrlich, es wundert mich nicht, wenn Zuwanderer das, was sie in diesem Land als christlich erleben, als schwach, widersprüchlich und wenig attraktiv empfinden. Ein streng formalisiertes und weichgespültes Christentum hat seine ursprüngliche Kraft von oben weitgehend eingebüßt. Es ist wie Salz, das seinen Geschmack verloren hat und zu nichts mehr taugt. Und doch gibt es, damals wie heute, Menschen, die Jesus beim Wort nehmen und sein Licht in ihre persönliche Finsternis hereinleuchten haben lassen und dadurch neue Menschen geworden sind. Menschen wie Martin Luther, der so inbrünstig nach einem gnädigen Gott suchte, die plötzlich verstanden haben, dass man sich den Himmel nicht mit guten Werken verdienen kann, sondern Jesus bereits alles Notwendige getan hat. Paulus formulierte es noch drastischer, indem er feststellte, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und Paulus war nicht irgendwer. Ganz offensichtlich muss man an diesen Punkt kommen, um sich auf den Glauben einzulassen. Das Kind in der Krippe ist ein Angebot, wie es die Welt vorher und nachher noch nie gesehen hat. Im Johannesevangelium steht: Und allen, die ihn annahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Das ist die Liebesbotschaft von Weihnachten, die wir jetzt am Schluss noch näher betrachten wollen. Durch den Glauben und das volle Vertrauen auf Jesus können wir wieder Kinder Gottes werden Um das ganz zu verstehen, müssen wir im Leben Jesu 33 Jahre nach vorne blicken. Das kleine Kind ist groß geworden und stirbt schrecklich an einem Kreuz nahe Jerusalem. Bewusst und gewollt, mit einer einzigen Absicht, den gegen dich und mich gerichteten Schuldschein zu zerreißen und uns dadurch mit seinem Vater zu versöhnen. Stichwort Vater. Als Kinder Gottes dürfen wir zu Gott jetzt Vater sagen. Gott nennt Menschen, die sich an seinen Sohn halten, sogar seine Freunde. Beim wahren Glauben geht es also um eine persönliche Beziehung zu einem Gott, der uns durch Jesus, seinem Sohn, so vertraut wurde. Kein anonymer, namenloser Herrgott, auch nicht der liebe Gott, den wir manchmal verharmlosend bemühen, und auch keine transzendente Macht, die amorph als letzte Ursache hinter den Dingen steht. Jesus kann man damals wie heute persönlich kennenlernen und es gibt ihn nur ganz oder gar nicht, denn er will Kapitän deines Lebensschiffes und nicht nur Matrose sein, wie es Wilfried Block einmal sagte. Wer Kind ist, ist auch Erbe. Welches Erbe hat denn Christ zu erwarten? Was ist denn der Zweck und das Ziel des Glaubens? Oder noch einfacher, warum lohnt es sich überhaupt, Christ zu werden und auf dieses Kind in der Krippe zu setzen? Die Erwartungshaltungen religiöser Menschen waren und sind vielfältig. Die einen erhoffen Bewahrung vor Leid und ein langes Leben. Andere hoffen wegen ihrer Religiosität und guten Werke auf Belohnung im Jenseits. Und nicht wenige reduzieren heute den Glauben auf seine humanitäre Botschaft. Gutes tun, sozial sein, sich für die Schwachen einsetzen und die Welt ein Stück weit besser machen. Das ist wichtig und ich will das nicht kleinreden, zumal das die Früchte eines echten Christenlebens sind. Den Kern des Evangeliums macht das aber nicht aus. Im Kapitel 3 des Johannesevangeliums steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Christen sind also nicht die besseren Menschen, sondern bloß Begnadigte, die nicht mehr in ihren Sünden sterben müssen und ewiges Leben bei Christus haben. Das ist das Alleinstellungsmerkmal des Christentums. Es geht zu Weihnachten um Rettung, die Gott durch seinen Sohn jedem Menschen anbietet. Und was muss ich tun, um gerettet zu werden? Fragt im Jahr 50 nach Christus 2000 Menschen den Petrus, nachdem er ihnen exakt diese Botschaft verkündigt hatte. Glaubt an diesen Jesus und folgt ihm nach, war die einfache Antwort. Das klingt nicht nur nach einer Entscheidung, das erfordert auch eine. Das Heil in Christus gibt es nicht automatisch oder durch eine rituelle Handlung am Anfang oder Ende des Lebens. Auch nicht durch eine Mitgliedschaft zu irgendeiner Kirche oder christlichen Gemeinschaft. Vielmehr braucht es ein bewusstes Aufbrechen, Hingehen, Prüfen und dann ein klares Ja. Wie es die einfachen Hirten oder die gut situierten Weisen aus dem Orient vorgemacht haben. Sie verließen ihre Komfortzone, fanden alles wie prophezeit vor und kamen als veränderte und von Christus begeisterte Menschen zurück. Der deutsche Lyriker Angelus Silesius hat es im 17. Jahrhundert treffend so beschrieben: Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Das wahre Weihnachten hängt somit nicht von den äußeren Umständen ab, weil Gottes Menschwerdung durch keine Pandemie und kein Unglück dieser Welt nachhaltig beschädigt werden könnte. Wie damals bedarf es eines Schrittes aus der Finsternis ins Licht. Jesus ist die Tür, hineingehen müssen wir selber. In diesem Sinne wünsche ich dir und Ihnen frohe Weihnachten und Gottes Segen für 2021.